wird und der Druck, aktiv einen Job zu suchen, wird größer.
Und jetzt schauen wir auf uns, nämlich auf die geplanten Änderungen, die heute im Bundestag auch besprochen werden. Also aus Bürgergeld soll Grundsicherung werden. Und wie das genau aussehen soll, das weiß Uwe Jahn.
Fördern und fordern. Dieses Grundprinzip des Sozialstaates soll auch nach der Abschaffung des Bürgergeldes bleiben. Nur der Schwerpunkt wird verschoben aufs Fordern. So soll es künftig möglich sein, Menschen das Geld früher und stärker zu kürzen, wenn sie Termine verstreichen lassen oder sich nicht um Arbeit bemühen. Zeit wurde es, findet Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Die Punkte, die wir kritisch fanden bei der Einführung des Bürgergeldes, zum Beispiel die Schwächung des Sanktionsregimes oder die Einführung von Karenzzeiten, die werden zum Teil wieder rückgängig gemacht. Von daher, ja, das geht in die richtige Richtung.
Auch das Vermögen von Menschen, denen der Staat Grundsicherung zahlen soll, wird von Anfang an mit herangezogen. Bettina Kohlrausch, Institutschefin bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, sieht das kritisch, so wie die ganze Reform.
Erstmal die Grundannahme, wenn wir nicht Druck auf die Leute ausüben, dann bemühen die sich nicht um Erwerbsarbeit. Die halte ich einfach für falsch.
Bettina Kohlrausch argumentiert, dass die meisten Betroffenen sich dringend eine Berufstätigkeit wünschen und die Anzahl derjenigen, die sich verweigern, klein ist. Sie warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft. Sarah Bernhardt vom Forschungsinstitut der Arbeitsagentur hat einen anderen Blick auf den Wechsel vom Bürgergeld zur Grundsicherung.
Wir haben ja das Arbeitsministerium gut beraten, auch mit der Meinung der Jobcenter-Beschäftigten. Und ich sehe schon auch im Bemühen des Ministeriums, den Jobcenter-Beschäftigten entgegenzukommen und denen die Arbeit zu erleichtern.
Denn tatsächlich hatten die Mitarbeiter sich gewünscht, gegen Anspruchsberechtigte, die sich weigern mitzuwirken, besser vorgehen zu können. Eine weitere Änderung, der sogenannte Vermittlungsvorrang ist zurück. Im Bürgergeld hatten Fort- und Weiterbildungen Priorität. Nun kommt das entsprechende Gesetz in den Bundestag, wo die Abgeordneten es noch verändern können.
Das Morgenecho hier von WDR 5. Extrawurst ist was für Leute, die Wurst, die man ihnen vorsetzt, nicht essen möchten und die was anderes haben möchten. Heute startet die deutsche Komödie Extrawurst mit Harpe Kerkeling in einer der Hauptrollen. Und da ist der Grund für die Extrawurst nochmal ein ganz spezieller. Und er führt dazu, dass bei einer Vereinssitzung im Tennisclub eine Diskussion darüber, ob für ein muslimisches Mitglied ein zweiter Grill angeschafft werden soll, eskaliert.
Du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn wir deine Knoblauchwurst mit auf unseren Grill legen.
Wenn Schwein auf dem Grill ist, dann geht das für Muslime eigentlich nicht.
Wer sagt das? Allah.
Andrea Burz, WDR5-Filmkritikerin. Andrea, Allah braucht offenbar eine Mitgliedschaft im Tennisverein, um ernst genommen zu werden. Oder worüber wird da gelacht?
Naja, der Film basiert ja auf dem gleichnamigen, sehr erfolgreichen Boulevard-Theaterstück. Sie trifft ein höchst aktuelles Thema, eben die Art, wie da diskutiert wird. Dass viele Leute überhaupt keine andere Meinung mehr tolerieren wollen oder die vielleicht sogar noch nicht mal mehr hören wollen und deshalb Diskussionen schnell überhitzen und eskalieren. Hier geht es natürlich erstmal um diese Wurst, aber dann geht das auch schnell über in Debatten um Frauenfeindlichkeit, um Veganismus, um Wokeness. Also ganz viele aktuelle Themen, die oft eben Reizthemen sind und sehr polarisieren. Und die eignen sich natürlich sehr für diesen Riesentumult, der da entsteht, meint auch der Hauptdarsteller Harpe Kerkeling.
Das ist im Prinzip die Satire auf das, was wir gerade in der Gesellschaft erleben, dass alles sich immer mehr zuspitzt, wir immer gemeiner, gehässiger, gnadenloser werden, die Meinung des anderen nicht mehr zulassen. Und das spitzt diese Komödie auf brillante Art und Weise wirklich zu.
Also ich muss sagen, man erkennt da wirklich vieles wieder, auch wenn es komödiantisch natürlich übertrieben ist. Und das funktioniert im Film wunderbar.
Es gab ja bereits im vergangenen Sommer eine größere Wokeness-Diskussion um Bully Herbigs Komödie Das Kanu des Manitou. Wokeness, um das nochmal so ein bisschen von dem Kampfbegriff-Image runterzubringen, heißt ja eigentlich Aufmerksamkeit, Wachsamkeit in Bezug auf Sexismus oder Rassismus. Kabarettisten arbeiten sich da schon seit Jahren dran ab. Ist die Frage der Wokeness oder der Umgang mit bestimmten Themen im deutschen Film mittlerweile auch zu so einer Art Trend geworden?
Das kann man schon sagen. Das dauert im Kino ja immer ein bisschen länger, weil einfach die Prozesse, bis ein Film zustande kommt, ein bisschen länger dauern. Und das eignet sich natürlich auch toll als Thema, weil es so aktuell ist. Und Bully, möchte ich nur erinnern, im letzten Jahr die Wokeness-Debatte schon im Vorfeld. Und dann hat er ja damit überrascht, dass er im Film selbst diese Wokeness-Diskussion zum Thema gemacht hat. Oder im Dezember der Stromberg-Film. Da ging es ja auch darum, dass dieser Büromensch ja eigentlich aus dem letzten Jahrtausend sich im Jahr 2025 natürlich noch mehr mit seinen Bemerkungen an den Rand stellt und Sachen sagt, die eigentlich überhaupt nicht mehr gehen.
Ja, natürlich wird das scheiße da mit den Sprüchen vorhin, das weiß ich selber. Aber bei Humor kommt es ja auch immer auf den Zusammenhang an. Das müsste doch selbst ihr klar sein als Frau. Du zeigst ja auch keine Stummfilme im Blindenheim.
Nee, das geht nicht.
Ja, sag ich ja.
Nee, mit Blinden und sowas. Das geht nicht mehr.
Also man hört, es wird thematisiert. In ein paar Wochen kommt zum Beispiel auch der neue Sönke-Wortmann-Film, Die Eltern. Da geht's auch um einen alten weißen Mann. Auch in einer Komödie mit Heiner Lauterbach und Iris Berben. Ein fast perfekter Antrag in ein paar Wochen. Die treffen da auch auf eine junge Generation, die völlig anders diskutiert, die Dinge anders benennt. Also da treffen auch diese Welten aufeinander. Daraus entstehen sehr viele lustige Situationen. Also da spiegelt der Film schon überspitzt unseren Alltag.
Glaubst du, dass Filme etwas verändern können, für mehr Toleranz sorgen können?
Naja, wir sind ja eigentlich schon ein Stück weiter, wenn man gemeinsam lachen kann und in gewisser Weise dann ja auch über sich selbst lacht, auch weil man Situationen oder Verhaltensweisen von sich oder von anderen erkennt. Harpe Kerkeling, den ich übrigens in Extrawurst einfach großartig fand, hat da große Hoffnung.
Dass wir alle doch nochmal gucken, und wenn ich sage alle, meine ich alle, nachgeben. Auch die, die eben partout nicht nachgeben wollen. Sie müssen auch wieder lernen, nachzugeben.
Also wenn Kino da noch zu beitragen kann und Film, dann ist das doch wunderbar.
Extrawurst kommt heute in die Kinos. Harpe Kerkeling ist dabei und auch Fari Yardim, der den Errol spielt. Und er ist heute auch zu Gast live in WDR 5 Westart hier, also bei WDR 5, und zwar um 14.10 Uhr. Vielen Dank an Andrea Burz, unsere WDR 5 Filmkritikerin. Schnell was nachgucken im Netz. Da ploppt dann meistens weit oben Wikipedia auf. Die Plattform ist vor 25 Jahren gegründet worden und hat eine Internet-Enzyklopädie geschaffen. Mittlerweile gibt es viel Konkurrenz durch KI, aber nach wie vor ist Wikipedia da. Und bis heute allerdings gibt es Leerstellen, so sagt meine Kollegin Caroline Kurz, ihr satirischer Schrägstrich.
WDR 5 Schrägstrich. Ja. Über 3 Millionen deutschsprachige Einträge und keiner davon über das Morgenecho, keiner über Neugier genügt und auch keiner über den Westblick. Was erlauben Wikipedia? Zu WDR 5 an sich gibt's einen Artikel, der allerdings fehlerhaft und veraltet ist. Und man kann das nicht mal reklamieren, weil die Online-Enzyklopädie ja nichts kostet und keinem gehört. Sie ist halt kein Brockhaus, den sie, so der breite Konsens, trotzdem auf dem Gewissen hat. Von Perfektion war dabei nie die Rede. Wikipedia weiß nicht mehr als der Schwarm, der an ihr schreibt und hauptberuflich oft völlig andere Dinge tut. Dass einige, die mitmachen, abseitige Interessen haben, schlägt sich umso deutlicher nieder. Geben Sie mal Einrad-Hockey oder Hobby-Horsing ein. Das ist crazy. In den ersten Jahren bestand das Online-Nachschlagewerk dagegen vor allem aus Lücken, aus Links, die nirgendwo hingeführt haben und aus hemdsärmeligen Aufforderungen, über genau die Stichworte zu schreiben, die man soeben vergeblich angeklickt hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Die Mathelehrerin wird vom Schüler irgendwas gefragt und sagt zu ihm, du, keine Ahnung, aber hast du Lust, es selber rauszufinden und dann der ganzen Klasse zu erklären? So lief das. Formidabel war auch der Schabernack. Wikipedia wollte immer ein Nachschlagewerk sein, an dem jeder mitschreiben kann. Gemeint war jeder, der Ahnung hat. Gekommen sind auch alle, die ums Verrecken nichts Besseres zu tun oder sogar schlechte Absichten hatten. Mittlerweile gibt's ein strengeres System zum Herausfiltern von Unsinn, Lügen und Propaganda. Damals nicht. Wer einen Fisch oder eine Verschwörung erfinden wollte oder aufgelegt war, sich selbst zum Bürgermeister einer beliebigen Stadt zu ernennen, hat's einfach gemacht. Dass man sowas beschränken muss, beweist der Fall des Donald Trump. Er würde offenbar gern als geschäftsführender Präsident von Venezuela wahrgenommen, weshalb er einen entsprechenden Wikipedia-Eintrag gefaked und über sein eigenes soziales Netzwerk in die Welt hinausgeblasen hat. Ob er davor daran gescheitert war, die echte Online-Enzyklopädie entsprechend zu ändern, ist nicht überliefert. Schade. Aber hey, alles werden wir nie wissen. Egal, wo wir nachgucken.
Heute, vor 25 Jahren, ist Wikipedia an den Start gegangen und viele, viele, viele Menschen haben nachgeguckt bei Wikipedia, haben sich Informationen geholt, eine Internet-Enzyklopädie. Caroline Kurz war das über Wikipedia und den satirischen Schrägstrich finden Sie auch im Netz wdr5.de.
Es ist 9 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Detlef Dickmann. Guten Tag.
Wir wollen das System wieder gerecht machen, dass diejenigen, die Steuern zahlen, das Gefühl haben, das Geld kommt auch bei denjenigen an, die wirklich Hilfe benötigen.
CDU-Generalsekretär Linnemann hat erklärt, warum die Bundesregierung das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung ersetzen will. Der Bundestag berät heute das erste Mal über den Gesetzentwurf. Betroffene sollen weniger Geld bekommen, wenn sie nicht mit den Jobcentern zusammenarbeiten. Dagmar Pepping, WDR Berlin.
Wer zwei Termine beim Jobcenter ohne triftigen Grund verpasst, bekommt künftig weniger Geld. Schwänzt ein Leistungsempfänger auch einen dritten Termin, können die Zahlungen komplett entfallen. Und die Miete würde direkt an den Vermieter überwiesen. Wer eine Fördermaßnahme abbricht oder sich nicht auf Jobs bewirbt, dem drohen schneller als bisher spürbare Kürzungen. Eine weitere Änderung ist bei der Karenzzeit geplant. Sie wird abgeschafft. Heißt, Arbeitslose müssen zuerst ihr eigenes Vermögen bis zu einer bestimmten Grenze aufbrauchen, bevor sie die Grundsicherung erhalten.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat SPD-Vorschläge für eine Reform der Erbschaftssteuer kritisiert. Bei einer Rede vor der Industrie- und Handelskammer in Halle warnte er, die Pläne könnten die Wirtschaft verunsichern. Hans-Joachim Viehweger, WDR Berlin.
Er wolle nicht, dass die Weitergabe von Betrieben in den Familien durch Steuerlasten zusätzlich erschwert werde, sagte Merz. Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen seien das eigentliche Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Wörtlich fügte Merz hinzu, deswegen möchte ich unseren Koalitionspartner bitten, durch steuerpolitische Vorschläge in diesen Tagen nicht eine zusätzliche Verunsicherung in die Bevölkerung und insbesondere in die mittelständischen Betriebe hineinzubringen, wenn es denn um die Frage der Nachfolge der nächsten Generation in diesen Unternehmen geht.
Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hatte im vergangenen Jahr deutlich weniger irreguläre Einwanderungen registriert. Demnach ging die Zahl im Vergleich zum Jahr davor um 26% zurück. Damit kamen insgesamt noch knapp 178.000 Menschen in die EU. Katrin Schmidt, WDR Brüssel.
Das sind so wenige wie seit 2021 nicht mehr. Das zeigen die Zahlen, die uns im ARD-Studio Brüssel schon vorliegen. Und demnach liegt es vor allem daran, dass auf zwei Routen nach Europa deutlich weniger los ist. Über Westafrika Richtung Kanaren und dann spanisches Festland kam im vergangenen Jahr gut 60% weniger Menschen. Und über die östliche Mittelmeerroute, also über die Türkei zum Beispiel nach Griechenland, kam etwa ein Drittel weniger Menschen. Dass die irreguläre Einwanderung insgesamt weiter sinkt, das führt Frontex zum Beispiel auf die engere Kooperation mit nordafrikanischen Staaten zurück, also Tunesien, Marokko, Ägypten zum Beispiel, deren Küstenwache deutlich gestärkt wurde und die nun auch zum Beispiel Schleuser verstärkt bekämpft.
Weitere Meldungen jetzt im Überblick. Der Iran will nach den Massenprotesten vorerst keine Festgenommenen hinrichten. Der Außenminister des Landes sagte im US-Sender Fox News, Hinrichtungen seien nicht geplant. Die Lage im Iran sei auch wieder unter Kontrolle. Das Regime rechnet aber offenbar mit möglichen US-Militärangriffen. Der Luftraum war vergangene Nacht mehrere Stunden lang gesperrt. Mehrere europäische NATO-Staaten schicken Soldaten nach Grönland. Auch 13 Bundeswehrsoldaten fliegen heute auf die größte Insel der Welt. Dänemark hatte um Unterstützung gebeten, um zu zeigen, dass Europa Grönland verteidigen kann. Die US-Regierung bezweifelt das und will die Arktisinsel übernehmen. Auch ein Krisentreffen in Washington brachte keine Lösung. Zum ersten Mal in der Geschichte der internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde NASA eine Astronautenbesatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurück auf die Erde. Die vierköpfige Crew soll im Laufe des Tages in den USA vor der Küste Kaliforniens landen. Laut der NASA hat ein Mitglied der Besatzung gesundheitliche Probleme.
WDR aktuell. Aus der Kultur.
Seit über 20 Jahren würdigt der WDR Jazzpreis Spitzenmusiker aus der Region. In diesem Jahr geht er an den Musiker Hanno Busch. Hanna Rau, WDR Kultur.
Er ist ein Jazzakademiker, der keine Angst vor Pop hat. Der in Wuppertal geborene Musiker Hanno Busch gehört zu den vielseitigsten Gitarristen der deutschen Jazz- und Popszene. Wenn er nicht mit seinem eigenen Trio unterwegs ist, tritt er mit Musikern wie Jan Delay oder Nils Klein auf. Den WDR-Jazzpreis bekommt Hanno Busch, weil er sich mühelos zwischen unterschiedlichen Genres wie zeitgenössischem Jazz, Rock, Blues und Pop bewegt. Und auch die Big Band der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln wird ausgezeichnet. Sie bekommt den Nachwuchspreis.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: am Morgen zieht in Westfalen noch Regen durch, dann ist es fast überall trocken und zeitweise freundlich, bevor später die Bewölkung wieder zunimmt und im Münsterland noch vereinzelt etwas Regen bringt. In Waldbröl 8 Grad, in Münster 10 und in Frechen 12 Grad. Morgen im Rheinland mehr Wolken und vereinzelt Regen, in Ostwestfalen freundlicher mit Sonnenschein. Dazu Höchstwerte von 4 bis 12 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 5, die Verkehrslage. A1 Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Köln Nord und Kreuz Leverkusen West 15 Minuten plus 6 Kilometer Stau. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Hilden und Dreieck Langenfeld 15 Minuten plus 8 Kilometer stockender Verkehr. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Dümpten und Essen-Zentrum 20 Minuten plus 7 Kilometer Stau. A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Dreieck Bochum West und Dreieck Essen Ost 15 Minuten plus 7 Kilometer stockender Verkehr. Und A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Grevenbruch und Kreuz Neuss West 15 Minuten plus 7 Kilometer stockender Verkehr.
WDR 5 Morgenecho.
Schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Name ist Andrea Oster. Hallo. Der DAX fliegt im Moment ziemlich hoch. Diese Woche waren es schon mal 25.500 Punkte. Das gab es noch nie. Und es investieren ja auch viele mittlerweile in Aktien, besonders junge Leute. Deutschland ändert sich da so ein bisschen. Wir sprechen gleich mit Maurice Höfgen. Er ist Ökonom. Wie man sich angesichts des Höhenflugs des DAX denn jetzt clever aufstellt. Und wir beschäftigen uns mit der aktuellen Grippewelle in den kommenden 45 Minuten. Das Regime im Iran versucht das, was in den Städten passiert, möglichst zu verdecken, zu unterdrücken. Es sollen keine Bilder, keine Berichte nach außen dringen. Daher ist der Internetzugang nach wie vor blockiert. Aber so richtig funktioniert das nicht. Es gibt durchaus Berichte und auch einzelne Videos. Und die zeigen unter anderem Menschen, die auf einem Platz mit mehreren Toten, die dorthin gebracht wurden, ihre Angehörigen, Freunde suchen. Hieß es anfangs, es seien mehrere hunderte Menschen gestorben, kursieren mittlerweile höhere Zahlen. Benjamin Weber berichtet oder beobachtet von der Türkei aus, auch mit Hilfe von Kontaktpersonen im Iran, die aktuelle Lage. Ich habe mit ihm heute Morgen gesprochen und ihn gefragt, wie sind denn diese Angaben über mittlerweile mehrere tausend Tote einzuschätzen?
Ja, ich halte die Angaben über mehrere tausend Tote durchaus für realistisch oder glaubwürdig. Die Menschenrechtsorganisationen, die das zählen, die arbeiten ja auch mit diesem blockierten Internet. Die kommen also auch nicht wirklich hinterher. Die haben Schwierigkeiten, das zu verifizieren. Die Zahlen liegen aktuell ungefähr bei 2400. Das meldet die Menschenrechtsorganisation RANA. Es gibt auch eine andere Menschenrechtsorganisation, die kommt auf 3400 Todesopfer. Wir haben auch mit Menschenrechtsorganisationen gesprochen und auch natürlich mit Menschen im Iran. Und mein Eindruck ist, und das sagen auch eben diese Menschen, die da an der Verifizierung beteiligt sind, dass man davon ausgehen muss, dass die Zahlen, die tatsächlichen Zahlen, noch viel höher sein werden, wenn das Internet mal irgendwann wieder angeschaltet ist und alles ans Licht kommt.
Sie haben Dienstagmorgen hier im Morgenecho gesagt, haben wir auch schon miteinander gesprochen, es herrscht eine Art gespenstische Ruhe in Teheran nach wie vor.
Ja, also ich habe gestern nochmal Anrufe bekommen aus Teheran und da muss man schon sagen, es herrscht also eine Angst davor, weiter irgendwie zu demonstrieren. Informationen auf der Straße über die Demonstrationen werden, im Flüsterton ausgetauscht, so hat es eine Person beschrieben. Und es ist halt einfach eine sehr große Niedergeschlagenheit und Resignation und auch ein Trauma angesichts dieser Gewalt, die da sich ereignet hat auf den Straßen. Es ist jetzt wohl so, dass teilweise Einsatzkräfte von Haus zu Haus gehen und nach Starlink-Equipment suchen, also diesem Internet-Satellitentechnik, weil das Internet ja abgeschaltet ist. Und auch wohl Satellitenschüsseln werden von den Dächern abmontiert, gewaltsam sozusagen, weil man damit ja internationales Fernsehen empfangen kann. Also das Regime hält den Druck auf die Menschen weiterhin hoch.
Was weiß man denn über die Verhafteten?
Es gab eine Ankündigung, dass gestern schon die erste Person hingerichtet werden sollte. Ein 26-Jähriger aus der Stadt Karaj. Diese Hinrichtung hat nicht stattgefunden. Aktuell gibt es Berichte darüber, dass sie verschoben worden sein soll. Die Justiz hatte gesagt, wir werden mit Schnellverfahren reagieren. Gestern hat der Justizminister gesagt, alle Festgenommenen sind schuldig. Und das hat eben die Befürchtung bei sehr vielen Experten befeuert, dass wir jetzt sehr viele Hinrichtungen sehen werden. Erstens, weil es das in den 80er Jahren zum Beispiel auch gegeben hat, Massenhinrichtungen von Dissidenten im Gefängnis. Und zweitens, weil eben auch der Straftatbestand Krieg gegen Gott im Raum steht für die Menschen, die gegen das Regime auf die Straße gegangen sind. Und der ist eben mit der Todesstrafe belegt.
Es steht nach wie vor die Drohung im Raum, dass die USA den Iran doch noch militärisch angreifen könnten. Gibt es dafür Anzeichen?
Es gibt dafür sehr viele Anzeichen. Gestern Abend haben zwei Regierungsvertreter aus Europa der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, sie glauben, dass es in den nächsten 24 Stunden passiert. Und wir haben ja auch gesehen, dass auf dem Militärstützpunkt der USA in Katar Personal schon evakuiert worden ist, weil man glaubt, dass die Iraner dorthin zurückschießen konnten. Dann hat der Iran heute Nacht seinen Luftraum gesperrt, was ja auch immer ein Zeichen ist dafür, dass unmittelbar etwas bevorsteht. Die britische Botschaft in Teheran soll evakuiert worden sein. Also das sind alles Anzeichen dafür, dass es bevorstehen könnte. Gleichzeitig hat sich Donald Trump gestern Abend geäußert und hat gesagt, es gibt aus dem Iran keinerlei Anzeichen dafür, dass sie Hinrichtungen planen. Man werde jetzt abwarten, wer weiß, was passiert. Und der Außenminister, der iranische Außenminister, hat in Fox News gesagt, nee, wir haben überhaupt gar keine Hinrichtungen vor. Also nach allem, was man jetzt so sieht, könnte man denken, der Iran hat das vielleicht zumindest in dieser Nacht in letzter Minute nochmal abgewendet. Das ist aber natürlich ein bisschen Interpretation. Also ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist.
Benjamin Weber, unser Korrespondent für den Iran über die aktuelle Lage im Moment und was gerade noch so in der Luft liegt. Jetzt hat der Iran ja gesagt, es werden keine Hinrichtungen durchgeführt oder vollzogen. Und US-Präsident Donald Trump hat auch so ein bisschen die Spannung jetzt rausgenommen in Sachen Militäraktion. Aber wir werden das natürlich hier im WDR 5 Morgenecho weiter beobachten.
Do you propose? How far can we go? If you speak easy, there's something to show. And if we report, how slow will we go? Speak to me easy, there's so much to hold. Hold me closer, stand up on my shoulders. We're so tall, the world will never tip us over. So just hold me closer, stand up on my shoulders. We're so tall, the world will never tip us over. Yeah, yeah. Somos tantas voces juntas que solo con susurrar el mensaje suena alto sin gritar. Somos tantas voces juntas que solo con susurrar el mensaje suena alto sin gritar. So we last the run. Maybe four, maybe more, without an end. We wanna make it, so we last the run. Will come the time to break it and then come undone. Hold me closer, stand up on my shoulders. We're so tall, the world will never tip us over. So just hold me closer, stand up on my shoulders. We're so tall, the world will never tip us over. Yeah, yeah. Somos tantas voces juntas que solo con susurrar el mensaje suena alto sin gritar. Somos tantas voces juntas que solo con susurrar el mensaje suena alto sin gritar.
WDR5, das Morgenecho hier, 9.14 Uhr ist es mittlerweile. Schönen guten Morgen wünsche ich. In den USA selbst ist die Forderung von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu übernehmen, nicht mehrheitsfähig, sowohl im Kongress als auch in Trumps eigener Partei, den Republikanern, und auch nicht in der US-amerikanischen Gesellschaft. Dazu gibt es Umfragen. Es ist, kann man sagen, ein Projekt des Präsidenten und seiner Regierung. Gestern Abend gab es ein Treffen dazu in Washington. Der Außenminister Dänemarks und die Außenministerin Grönlands sind angereist, um mehr Klarheit zu bekommen. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Es gab keine Einigung nach diesem Gespräch. Das war auch sehr kurz, nur eine Stunde. Man hat nur festgestellt, dass man nach wie vor ganz unterschiedlicher Meinung ist. Von wir wollen Grönland, Trump auf der einen Seite und wir wollen auf keinen Fall Teil der USA werden, auf der anderen Dänemark und Grönland. Ich habe mit meiner Kollegin Jana Sinram gesprochen vor der Sendung. Die ist zurzeit in Grönland, in Nuuk, und ich habe sie gefragt, wie ist denn da so die Stimmung? Wie sehr fühlt man sich von Seiten der USA unter Druck gesetzt?
Also hier in Nuuk empfinde ich die Stimmung als wirklich sehr angespannt. Egal, mit wem ich spreche, die Menschen sagen, alles sind wirklich schwierige Tage für uns. Eine Frau, mit der ich gesprochen habe, die hat wirklich fast angefangen zu weinen und hat gesagt, wir fühlen uns einfach total hilflos. Also das normale Leben läuft hier weiter, auch wenn wahnsinnig viele Journalisten in der Stadt unterwegs sind. Und es erwartet jetzt auch kaum einer eine wirkliche militärische Invasion, dass jetzt demnächst amerikanische Kriegsschiffe vor der grönländischen Küste auftauchen. Aber die Leute sagen, wir sagen immer wieder, Grönland steht nicht zum Verkauf und die USA hören uns einfach nicht zu und es kommen immer neue Drohgebärden.
Ja, und ich glaube, Pullis mit diesem Slogan, die sind im Moment auch sehr begehrt auf Grönland, oder?
Pullis, und es gibt auch so Kappen, die sind an die Magerkappen angelehnt von dem Make America Great Again, diese Trump-Kappen, die Aufschrift haben Nuuk, also das dänische Wort für genug ist Nok, und das lehnt sich da an, und auf der Seite steht Make America Go Away, also sorgt dafür, dass Amerika wieder verschwindet.
Man macht das ja jetzt zusammen mit den Dänen, weil man zu Dänemark gehört. Wie würden Sie diese Beziehung beschreiben in dieser schwierigen Situation? Steht man da jetzt zusammen oder gibt es auch ein Misstrauen gegenüber den dänischen Verhandlungsführern?
Das kommt drauf an, wen man fragt. Die Regierungen in Kopenhagen und Nuuk demonstrieren ganz klar Einigkeit. Grönlands Regierungschef Nielsen hat gesagt, Grönland will nicht von den USA regiert werden. Und wenn wir hier und jetzt zwischen den USA und Dänemark wählen müssen, wählen wir Dänemark. Es gibt auch andere Stimmen, beispielsweise die Oppositionspartei Naleraq, die eigentlich plädiert für sofortige Unabhängigkeit und sagt, eigentlich müsste Grönland ohne Dänemark Verhandlungen führen. Das ist aber im Moment eine Minderheitsmeinung. Also es gibt eine schmerzhafte Kolonialgeschichte mit Dänemark und Unabhängigkeit wollen fast alle Grönländerinnen und Grönländer, aber die Frage ist das Tempo, da gibt es Uneinigkeit. Aber ich glaube, durch die Bank kann man sagen, dass sich sowohl die dänische Bevölkerung hier, also die dänischstämmige, und die Inuit, die indigenen Menschen, zumindest einig sind, dass sie sagen, man kann kein Land und keine Menschen kaufen.
Sind für die Inuit vielleicht auch wieder solche Schwingungen mit dabei, die man ja mit Dänemark schon mal erlebt hat, dass da ein Staat kommt und sagt, wir schieben die indigene Bevölkerung beiseite und machen hier, was wir wollen. Haben Sie sowas wahrgenommen?
Das spielt ganz sicher eine Rolle. Andererseits habe ich aber auch eine andere Stimme gehört von einer jungen Frau, einer Inuit, die gesagt hat, also es ist ja nicht so, dass es erst seit 2 Wochen diese Forderungen von den USA gibt. Donald Trump hat ja letztes Jahr auch schon J.D. Vance zum Beispiel nach Grönland geschickt. Und das geht ja jetzt schon nur noch eine ganze Weile, dieses Drama, muss man ja im Prinzip sagen. Und diese junge Frau hat gesagt, ehrlich gesagt habe ich dadurch aber auch durch diese Aufmerksamkeit noch Selbstbewusstsein gewonnen, weil ich gesehen habe, Grönland ist sehr begehrt und die Welt interessiert sich dafür und die Leute hören uns auf einmal zu. Und dadurch habe ich ein Selbstbewusstsein gewonnen, dass wir hier was zu bieten haben und theoretisch auch ohne Dänemark überleben könnten. Also es sind sehr, sehr vielschichtige Stimmen.
Welche Option kann man sich denn überhaupt vorstellen?
Also die Regierung sagt, wie gesagt, ganz klar, und da sind sich die Regierungsparteien auch einig, im Moment wollen wir auf jeden Fall zu Dänemark gehören. Und es ist absolut nicht debattierbar, dass wir zu den USA gehören und von den USA regiert werden. Die Regierung in Dänemark, die ja offiziell für die Außenpolitik zuständig ist und jetzt eben eng mit der grönländischen Regierung zusammenarbeitet, auch in diesem Bereich, die versucht, zu vermitteln und zu sagen, weil Trump argumentiert ja offiziell, dass es ihm um Sicherheit geht. Und die Versuche, die es gibt, ist eben zu sagen, wir können gerne die Sicherheit noch erhöhen. Wir sind auch gerne bereit, gemeinsam mit der NATO Grönland stärker zu verteidigen. Aber es steht absolut nicht zur Debatte, dass Grönland an die USA verkauft wird. Und Mette Frederiksen, die dänische Ministerpräsidentin, hat ja auch gesagt, wenn die USA Grönland mit Gewalt übernehmen würden, dann wäre das ein Ende der NATO und der Weltordnung, so wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg kennen.
Meine Kollegin Jana Sinram zurzeit in Nuuk in Grönland. Das Morgenecho hier von WDR 5. Die Grippewelle hat in der Woche vom 24. November begonnen. Das Robert-Koch-Institut hat gestern die Zahlen zur aktuellen Grippewelle veröffentlicht und kann den Beginn offenbar sehr genau bestimmen. 24. November. Bisher läuft die Welle der Atemwegserkrankungen, dazu gehört ja unter anderem auch Corona, auf einem moderaten bis hohen Niveau, heißt es. Allerdings haben sich weniger Menschen dieses Jahr impfen lassen. In den Arztpraxen, da sitzen Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Erwischen tut es beide Gruppen, nur dass die Folgen möglicherweise unterschiedlich sind. Thomas Kallus aus einer Arztpraxis in Neuss.
Volles Haus im Wartezimmer der Hausarztpraxis von Dr. Guido Pukis in Neuss. Mehr als 60 Akutpatientinnen und Patienten muss er heute behandeln. Mehr als doppelt so viele wie üblich. Eine von ihnen ist Johanna Hanischmacher.
Wenn man da flach liegt, das ist natürlich nicht so schön. Vor allem ja Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen. Also man fühlt sich einfach komplett elend und will aus dem Bett gar nicht mehr raus. Ja.
So wie ihr geht es in diesen Tagen Millionen von Menschen in Deutschland. Gerade eben musste Dr. Pukis einen Patienten mit sehr starken Grippesymptomen in die Klinik schicken. Die Grippewelle ist also in vollem Gange.
Definitiv. Die Krankenhäuser ächzen auch im Moment unter der Belastung. Das kriegen wir von den Kollegen zurückgespiegelt. Und die harmloser erkrankt sind, da wissen wir mitunter nicht, sind es wirklich Influenzaviren oder ist es Corona, ist für die Patienten auch nicht mehr ganz so relevant.
Wobei im Augenblick eher die Jüngeren an der Grippe erkranken, erklärt Dr. Elke Krämer, Chefin des Hausärzteverbandes Nordrhein.
Momentan sind tatsächlich eher Kinder im jungen Alter, also unter 10 Jahren betroffen und dann auch wieder die Gruppe der jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Gruppe die meisten Kontakte mit anderen Menschen in gleichaltrigen Gruppen hat.
Und wahrscheinlich werden die Ansteckungszahlen weiter steigen. Denn aus den Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte erwarten die Experten nochmal einen Krankheitsgipfel bis Ende Januar, Anfang Februar, sagt Allgemeinmedizinerin Elke Krämer, die selbst in Troisdorf als Hausärztin praktiziert.
Das fällt ja genau mit der Karnevalssaison zusammen. Wer also gerne Karneval feiern möchte und das auch im Kneipenkarneval zu tun gedenkt oder auf großen Sitzungen und Veranstaltungen, ist gut beraten, sich auch jetzt noch gegen Virusgrippe impfen zu lassen.
Der Körper braucht etwa 10 bis 14 Tage, um einen Impfschutz aufzubauen. Also vor Karneval ist jetzt noch genügend Zeit. Generell lautet die medizinische Empfehlung, alle Menschen über 60 Jahre und alle chronisch Kranken sollten einen Impfschutz haben. Wobei es den Ärzten viel lieber ist, dass sich ihre Patienten schon im Herbst impfen lassen. Hausarzt Guido Pukis sagt, warum.
Weil dann nicht der Verdacht entstehen kann, dass man durch die Impfung krank wird. Das ist immer so eine Sache. Die Leute, die eher impfkritisch sind, kommen jetzt gerade in die Situation, sich jetzt vielleicht von der Umgebung oder den Zahlen gedrängt fühlen, sich impfen zu lassen. Dass die dann irgendwie vorher sich schon angesteckt haben, krank werden und sagen, jetzt lasse ich mich einmal impfen und zack, werde ich krank.
Es lohne sich aber auf jeden Fall, sich auch jetzt noch impfen zu lassen, betont der Allgemeinmediziner. Allerdings ist der Wirkstoff in dieser Grippesaison mutmaßlich nicht so wirksam wie bei früheren Schutzimpfungen. Die Weltgesundheitsorganisation legt oft schon Ende des Winters fest, welche Zusammensetzung der Impfstoff haben wird. Und wenn sich dann andere Virenstämme als erwartet durchsetzen, fällt die Wirksamkeit geringer aus, betont Dr. Pukis.
Ja, das ist immer für die Experten auch eine schwierige Wette auf den Keim, der das Rennen macht. Und die müssen sich sehr früh für einen aussichtsreichen Kandidaten entscheiden. Und das ist ein bisschen wie beim Pferderennen. Manchmal gewinnt der Favorit, manchmal macht der Außenseiter das Rennen. Dieses Jahr ist der Impfstoff nicht so wirklich präzise treffend. Das heißt, man kann auch mit der Grippeschutzimpfung im Gepäck krank werden. Man wird aber nicht so krank, dass man ins Krankenhaus muss.
Patientin Johanna Harnischmacher erhofft sich von ihrem Besuch in der Arztpraxis auf jeden Fall Hilfe. Wobei sie nicht glaubt, dass sie dadurch sofort wieder gesund wird.
Natürlich kann man Symptome dann beheben, aber im Endeffekt ist das Kind ja dann schon im Brunnen gefallen. Ne? Also klar, man kann natürlich sehr viel auch mit Hausmittelchen machen, aber im Endeffekt muss man dann durch.
Die Grippewelle läuft überhaupt. Die Welle der Atemwegserkrankungen auf einem moderaten bis hohen Niveau, heißt es. Thomas Kallos war das aus einer Arztpraxis in Neuss. 9.25 Uhr, WDR 5, das Morgenecho hier. Die Menschen in Deutschland finden mehr und mehr Gefallen am Aktienhandel. Wir kommen ja eigentlich aus einer anderen Haltung. Viele parken ihr Geld auf Tagesgeld oder Girokonten, nach wie vor muss man sagen, die aber sehr wenig Gewinn abwerfen. Aber mittlerweile gibt es ein Umdenken. Über 14 Millionen Bürger und Bürgerinnen investieren in Aktien und besonders junge Menschen sind da vorne dabei, auch junge Frauen. Im Moment geht es an der Börse auch ziemlich hoch her. Nach Rekord kommt Rekord, die Marke von 25.000 Punkten, die erst vor kurzem übersprungen wurde, Anfang des Jahres, war die Woche auch schon mal höher, 25.500, neuer Rekord. Aber nur ganz kurz, aber es zeigt ja die Richtung. Maurice Höfken ist Ökonom, Betriebswirt und Buchautor und sein Newsletter Geld für die Welt ist auf Social-Media-Kanälen präsent und abrufbar. Mit ihm habe ich gesprochen heute Morgen, ihn gefragt, Herr Höfken, junge Menschen kaufen Aktien, weil sie risikobereiter sind oder was steckt dahinter?
Ja, weil sie risikobereiter sind, weil die Möglichkeit, Aktien zu kaufen, einfacher geworden ist durch Neo-Broker, ist ja quasi nur eine App downloaden im Handy und sich anmelden und eine halbe Stunde später ist man am Aktienmarkt investiert. Und weil natürlich, sage ich mal, das Thema Finanzen sehr präsent ist auf sozialen Kanälen, also Aktien-YouTuber, die jungen Leuten schon empfehlen, früh zu investieren zum Beispiel.
Was halten Sie von diesem Trend? Ist das gut für die finanzielle Situation junger Menschen, auch mit Blick auf vielleicht mal die Rente oder so?
Ja, grundsätzlich ist es frühzeitig vorzusorgen oder frühzeitig zu investieren, ist an sich ein guter Trend, sich darum zu kümmern, auch Geld anzusparen. Das ist die gute Seite. Das Ganze hat aber auch das Risiko, dass schon in Aktien investiert wird, bevor zum Beispiel ein Notgroschen von, ich sag mal, 6 Monatsgehältern an die Seite gelegt wurde. Mhm. Mit, sag ich mal, dem Versuch, schnelles Geld zu machen, ja, schnell zu Reichtum, zu mehr Reichtum zu kommen. Also da gibt es auch schon die ein oder andere Falle. Jetzt gerade läuft der Aktienmarkt gut, da fällt das nicht so auf, aber wenn mal wieder schlechtere Zeiten kommen, dann wird das sicherlich einen auf die Füße fallen. Ja. Also ein lachendes und ein weinendes Auge,
ja, ich könnte sehen mir, Sie bei mir. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt auch denken, oh Mann, ey, das geht immer weiter nach oben, jetzt schlage ich zu. Ist das eine gute Idee?
Das ist keine gute Idee, denn immer nach oben geht es nicht, vor allem wenn das Geld ist, sage ich mal, was man in 1, 2, 3 Jahren oder vielleicht schon im nächsten Monat brauchen könnte. Der Grundsatz ist, man sollte für 6 Monate Notgroschen an der Seite haben. Das fällt vielen Deutschen schon schwer, weil sich einen Notgroschen abzuzwacken, dafür muss man erstmal genug verdienen, um den Alltag wuppen zu können und dann am besten mit einem Sparplan nach und nach breit gestreut investieren. Das ist eigentlich das Nachhaltigste. Geld, was man schnell braucht, das sollte man nicht in Aktien stecken, denn da muss man unter Umständen verkaufen, wenn der Aktienmarkt eben mal runtergeht. Und es wird auch wieder Tage geben, wo er runtergeht. Trotzdem über lange Sicht, über sehr lange Zeiträume ist es eigentlich so, dass sich das Beteiligen an Unternehmen, genau das steckt ja dahinter, wenn man eine Aktie kauft, dass sich das über lange Zeiträume lohnt und mehr lohnt als das klassische Sparbuch, was man vielleicht dann früher gemacht hat.
Das geht irgendwann runter, sagen Sie. Es gibt ja auch die Sorge, dass es einen richtigen Crash gibt, einen Börsencrash, weil das kann ja nicht immer so weitergehen. Wie sehen Sie das?
Auch dieser Crash wird sicherlich wieder kommen. Jetzt ganz kurzfristig sehe ich das nicht. Aber der wird auch wieder kommen. Nur selbst wenn man alle Crashs, die es auch in der Vergangenheit gab, Corona, Finanzkrise 2007, 2008, selbst wenn man sich die anguckt und man das Geld in der Zeit nicht unbedingt gebraucht hat, sondern einen sehr langen Anlagehorizont hat, kommt man da gut raus. Deswegen also vorsichtig sein, weitsichtig sein, nicht Geld investieren, was man schnell braucht. Dann kann man solche Crashs auch durchstehen und vielleicht auch nutzen, um günstiger wieder einzukaufen. Also nicht nur zu den sehr teuren Preisen sich zu beteiligen, aber Man sollte jetzt nicht auch übermäßige Angst vor solchen Crash schüren, denn dass junge Leute sich grundsätzlich damit auseinandersetzen, auch über Jahre hinweg, sage ich mal, Geld anzusparen und sich auch zu beteiligen, das ist eine positive Entwicklung.
Was muss man denn im Auge behalten, wenn man investiert? Also Sie sagen weitsichtig sein, also möglichst auch Zeitung lesen, was so in der Welt passiert, weil politische Krisen haben ja auch Einfluss auf die Aktienkurse.
Das hilft sicherlich, nur sollte man nicht glauben, dass man, wenn man Zeitungen liest, Informationen hat, die professionellen Anlegern voraus sind. Also man ist als Einzelperson immer hinten an mit den Informationen, also Insiderwissen, brandheiße News, die sind meistens dann schon eingepreist in den Aktienkursen. Da kann man quasi gar nichts gegen machen. Und deswegen würde ich dazu raten, um es auch stressfrei für den Alltag zu halten. Man macht einen Sparplan. Jeden Monat geht was in verschiedene breit gestreute, zum Beispiel ETFs oder andere Produkte, wo man also sich an vielen Aktien über die Welt verteilt, beteiligt. Mit einem regelmäßigen Sparplan, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro jeden Monat. Das ist dann abhängig vom eigenen Geldbeutel und Budget. Und dann kann man auch ruhig schlafen. Nicht alles zu einem Zeitpunkt in einer heiße Aktie, weil man glaubt, dass das der nächste Schrei ist. Das könnte nämlich schiefgehen.
Maurice Höfgen, er ist Ökonom, Betriebswirt und Buchautor, hat einen Newsletter, Geld für die Welt heißt er, ist auf Social-Media-Kanälen präsent, unter anderem bei YouTube. Und seine Empfehlung, wenn man in Aktien investiert, gerade angesichts des DAX, der ja immer weiter steigt und steigt. Hier ist das Morgenecho von WDR 5 und das ist Musik von Portugal The Man. Feel It Still heißt der Song. Schönen guten Morgen. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Here's my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks, man. I've been feeling it since 1966, man. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks, man. Kick it like it's 1986, man. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babysitter, mama call the grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now.
Finde das Feuer in dir und raus damit, sonst verbrennt es dich.
WDR 5 Freiheit Deluxe.
Damals habe ich gedacht, ich darf nicht der Sklave meines Erfolges sein.
Er ist Filmemacher, im Weltkino zu Hause, Trophäen verwöhnt. Fatih Akin.
Ich versuche halt, die Freiheit in mir zu beschützen.
Woher kommt seine Freiheit des Erzählens? WDR 5 Freiheit Deluxe erschließt Räume des Denkens und Redens. Heute um 20 Uhr mit Fatih Akin. Hier im Radio, als Podcast und in Ihrer WDR 5 App.
Mit Reden, mit Fühlen, mit Erleben. WDR 5.
Und hier ist das Morgenecho von WDR 5. An mehreren Unikliniken in Nordrhein-Westfalen hat es in den vergangenen Tagen Warnstreiks gegeben. Also unter anderem waren Köln, Bonn, Essen, Münster, glaube ich, auch dabei. Und es mussten zum Teil wohl auch Operationen verschoben werden. Es wurde auch noch an anderen Stellen gestreikt, an der Ruhr-Universität in Bochum zum Beispiel. Warum das Ganze? Weil nämlich heute die nächste Tarifrunde im öffentlichen Dienst beginnt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu diesen Warnstreiks aufgerufen, um den Druck zu erhöhen. Und ich habe mit Frank-Christian Starke aus der WDR Wirtschaftsredaktion gesprochen und ihn gefragt, für wen wird denn da genau verhandelt? Also um wen geht es bei diesem Tarifpoker?
Diesmal geht es um diejenigen, die beim Land angestellt sind. Das sind bundesweit rund 900.000 Arbeiter und Angestellte. Und die arbeiten bei Landesbehörden, bei Steuerverwaltung, in Museen, in Universitätskliniken, bei Studierendenwerken. Dann sind auch Sozialbetreuer und auch Lehrer bei Schulen dabei, in Strafvollzugseinrichtungen. Dann bei den Witterungsverhältnissen, die wir letzte Woche hatten, wichtig, Straßenwärterinnen und Straßenwärter, Feuerwehrleute, also Landesbeschäftigte. Und wenn man das sagt, muss man zur Klärung direkt sagen, wer nicht dabei ist. Es sind nicht dabei, an deren Streiks wir uns noch erinnern, an deren Warnstreiks im Frühjahr vergangenen Jahres. Also die Müllwerker sind nicht dabei und auch nicht die kommunalen Kitas in NRW.
Was wird denn gefordert?
Es wird gefordert von den beteiligten Gewerkschaften. Das sind Verdi und der Deutsche Beamtenbund. Eine kräftige Lohnerhöhung, 7% mehr Geld im Monat, mindestens aber 300 Euro zusätzlich. Das ist wichtig für die unteren Lohngruppen, dass eben nicht nur prozentuell gefordert wird, sondern eine kräftige Erhöhung für die unteren Lohngruppen. Dann noch einige kleinere Forderungen. 200 Euro mehr soll es für die Nachwuchskräfte geben und eine Aussicht auf unbefristete Übernahme. Dann Zeitzuschläge, die sollen um 20% steigen. Wichtig für all diejenigen, die im Schichtdienst arbeiten. Mhm. Und ein interessantes Detail, wie ich finde, eine Mitgliedervorteilsregelung. Das bedeutet, ein Vorteil für diejenigen, die Mitglied sind in einer der betroffenen Gewerkschaften in diesem Tarifkonflikt. Und das würde bedeuten, ein zusätzlicher freier Tag für Gewerkschaftsmitglieder. Und wichtig für alle Beamtinnen und Beamten, die uns zuhören, die beim Land angestellt sind, das Ergebnis, das ist eine immer wiederkehrende Forderung von den Gewerkschaften, soll übertragen werden auf die Beamtinnen und Beamten. Die dürfen ja nicht verhandeln oder für die wird nicht verhandelt, aber implizit wird für die mitverhandelt.
Was sagen denn die Arbeitgeber dazu?
Die sagen das, was Arbeitgeber gerne sagen, unbezahlbar. Und Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, ein Sozialdemokrat, der ist der Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, die den Gewerkschaften gegenüber sitzt. Und der hat die Vokabel astronomische Forderungen bemüht. Das ist aus seiner Sicht das, was es ist, das, was Verdi und Beamtenbund fordern. Und mit dieser dann doch etwas drastischeren Formulierung hat er dann doch den unheiligen Widerspruch der Gewerkschaften auf sich gezogen. Es ist also Musik drin.
Spielt es eine Rolle, dass im Frühjahr Bund und Kommunen schon abgeschlossen haben? Also könnte das Auswirkungen auf diese Verhandlungen jetzt bei den Landesangestellten haben?
Ja, unbedingt. Das ist die Benchmark, um die es geht. Das wissen natürlich auch die Länderverantwortlichen. Die bemühen sich zu sagen, ja, das sind bei uns andere Bedingungen, aber gut und schön. Natürlich sagen die Gewerkschafter, also ein Landesbeschäftigter, der soll doch bitte schön genau dasselbe bekommen, was auch die Beschäftigten bei den Kommunen eben haben. Und da gab es nach einer doch relativ harten Auseinandersetzung mehr Geld für die Beschäftigten in zwei Tranchen, 2,8% und 3%. Und das ist die Benchmark, die da erreicht werden soll. Die Begründung liegt für die Gewerkschaften auf der Hand. Die Preise rasant gestiegen, Heizkosten, Lebensmittel, vieles ist teurer geworden und die Löhne müssen dann eben rauf. Und sie argumentieren, es fehlen uns so viele Kolleginnen und Kollegen. Und das merken wir natürlich auch als Bürger, dass da viele Beschäftigte fehlen. Und sie sagen, der öffentliche Dienst, der muss attraktiv sein. Bei dem Punkt gehen die Arbeitgeber mit. Das unterscheidet das auch von anderen Tarifrunden, die sagen auch, wir müssen den öffentlichen Dienst attraktiver machen, aber um wie viel Prozent das eben sein sollen, ob es nicht andere Dinge noch gibt, das ist dann ein Punkt der Arbeitgeber.
Wie kann denn das Drehbuch dieser Verhandlungsrunde aussehen?
Das Drehbuch läuft im Moment eigentlich klassisch. Erste Runde ist nichts passiert. Zweite Runde beginnt heute. Die Gewerkschaften sagen, wir wollen endlich ein Angebot sehen. Die Arbeitgeber zieren sich. Vielleicht überraschen sie uns und haben noch was in der Hosentasche, was sie morgen auspacken. Und sonst wird es Mitte Februar in der dritten Runde dann ernst werden. Und dann müssen die Arbeitgeber natürlich wirklich was auf den Tisch legen. Und Achtung, anders als in anderen Tarifrunden, es gibt keine verbindliche Schlichtung, die vereinbart worden ist. Dieses wird hier wirklich auf der Straße am Verhandlungstisch entschieden.
Ja, Straße ist ein gutes Stichwort. Ist denn mit weiteren Streiks zu rechnen dann?
Wir sprachen eben von dem Drehbuch, wenn es bei dem normalen, in Anführungsstrichen, Drehbuch bleibt. Und dann wird in der zweiten Runde, also heute und morgen, nichts passieren. Ich kann nur raten, Nachrichten hören auf WDR 5, ob was passiert, ob ein Angebot von den Arbeitgebern vorliegt. Das würde die Situation verändern. Wenn kein Angebot vorliegt, dann gehört es zum normalen Drehbuch, dass wir weitere Warnstreiks sehen. Und dann wird das heftiger als das, was eben beschrieben worden ist, was bei den Unikliniken stattfand. Die Gewerkschaftsvertreter haben mir schon bestätigt, ja, da ist noch wirklich gewaltig Luft nach oben und das werden Sie dann noch zeigen.
Frank-Christian Starke über die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst und die wurde ja begleitet in den vergangenen Tagen schon von Warnstreiks und man kann davon ausgehen, dass das möglicherweise nochmal zunimmt, bevor dann in der dritten Verhandlungsrunde in der Regel ja, es zur Sache geht so richtig. 9.40 Uhr ist es jetzt. Mit einem Rugby-Spieler möchte man nicht mal kollidieren, aber auch nicht mit einem professionellen Handballspieler. Das sind auch so Kanten, die sich durchsetzen müssen und den Ball mit Schmackes ins Tor pfeffern müssen. Heute beginnt die Handball-Europameisterschaft. Sie wird in Dänemark, Schweden und Norwegen ausgetragen. Und die deutsche Mannschaft spielt heute Abend schon gegen Österreich, wird im ersten übertragen ab 20.15 Uhr, 20.30 Uhr ist Anpfiff. Und es sind junge Spieler mit dabei, die ziemliche Ambitionen haben. Daniel Neuhaus stellt uns die Goldjungs vor und einer leuchtet besonders hell.
Renas Ustjins ist gerade mal 23 Jahre alt und hat schon deutsche Handballgeschichte geschrieben. Vor 2 Jahren bei Olympia in Paris. Gebraucht hat er dafür nur wenige Augenblicke im Viertelfinale gegen Frankreich.
Zu spielen noch 6 Sekunden. Jetzt Ballbesitz, die Chance, jawohl!
Erst rettete er sein Team durch ein Tor in letzter Sekunde in die Verlängerung und erzielte dort auch noch den Siegtreffer.
34, 34, jetzt muss es schnell gehen. Mit Tempo, mit Risiko, den Abschluss suchen. 7 Sekunden! Und wer macht es? Natürlich Renas Ustjins!
Ein paar Tage später waren Deutschlands Handballer Silbermedaillengewinner und Ustjins ihr neuer Star. Von jetzt auf gleich ins Rampenlicht. Eine Grenzerfahrung für den damals 22-Jährigen.
Ich glaube, mit der ganzen Dramatik war das schon das größte Spiel in meiner Karriere. Das war alles wirklich Schlag auf Schlag, Highlights ohne Ende. Was natürlich auch, egal ob es positiv oder negativ ist, extrem viel Kraft geraubt hat.
Verrät Ustjins in der ARD-Dokumentation Generation Goldjungs. Der Film begleitet Ustjins und seine jungen Mitspieler Marco Grigic und David Späth auf ihrem Weg zur Handball-EM. Sie stehen beispielhaft für die neue deutsche Welle in der Handball-Nationalmannschaft. Ustjins ist ihr Anführer.
Da ist vielleicht meine Rolle als vielleicht der Erfahrene von den jüngeren Spielern, da vielleicht die Jüngeren einfach mitzunehmen, abzuholen, Sicherheit zu geben.
Im Alter von 3 Jahren kam Renas Ustjins aus Lettland nach Deutschland. Sein Vater Armans war Handballprofi in Dessau, wurde später Renas Trainer. Handball war allgegenwärtig, sogar im Kinderzimmer trainierte Renas täglich.
Zu Hause, er hat sein eigenes Zimmer gehabt, er hat geklebt auf der Wand ein Tor. Er hat jedes Abend da gespielt gegen Wand. Bin sich alleine, kam von in einer halben Stunde vom Zimmer raus, war komplett nass.
Talent und Ehrgeiz brachten Ustjins ganz nach oben. Bundesliga-Debüt mit 19. Mit 22 dann wurde Renas Ustjins als Kapitän Weltmeister mit der U21. einer extrem talentierten Auswahl, von der sich auch Bundestrainer Alfred Gislason einiges verspricht.
Das ist eine Mannschaft, die 10 Jahre lang in so dieser Form zusammenbleiben kann.
Die Erwartungen an dieses Team sind hoch, der Druck extrem. Nach Olympia Silber folgte das WM aus im Viertelfinale. Uscins fiel in ein Loch. Auch Bundestrainer Gislason konnte das nicht verhindern.
Vor allem, die hatte keine Zeit abzuschalten. Deswegen haben wir uns schon sehr viel Sorgen gemacht und Aber war der so leer, fand ich, dass er, der hat um einige Tage frei gebeten.
Uscins brauchte Abstand und fand ihn in seiner lettischen Heimat, im Garten seiner Oma. Bis heute immer wieder ein Rückzugsort.
Ja, der Kopf im Profisport, das macht mehr als 80% gefühlt unserer Leistung aus. Und wenn der nicht funktioniert, dann wird man auch die Leistung nicht bringen. Und hier ist wirklich super, auch beispielhaft ein sehr schöner Ort, um Kopf und Körper mal zur Ruhe zu bringen.
Rechtzeitig vor der EM hat Uscins zurück zu alter Stärke gefunden. Er scheint dafür bereit zu sein, auch im nächsten Kapitel deutscher Handballgeschichte eine tragende Rolle zu spielen.
Ja, dann gucken wir uns den Goldjungen doch mal an. Heute Abend zum Beispiel im ersten beim Auftaktspiel der Deutschen gegen Österreich bei der Handball-Europameisterschaft. Ralf Erdenberger macht gleich weiter mit Neugier genügt nach dem Zeitzeichen. Mhm. Hallo Ralf, und ich bin gespannt, was du heute so mitgebracht hast, was ihr machen werdet in Neugier genügt.
Guten Morgen, Andrea.
Guten Morgen.
Frag doch mal, warum du mich nicht siehst.
Warum sehe ich dich nicht, Ralf?
Ja, weil ich zu Hause bin. Ich sende heute aus dem Homeoffice. Ich habe hier schön meine Kaffeemaschine angeschlossen.
Das geht ja gar nicht.
Ja, aber der Trend geht ja zum Homeoffice. Wir wollen aber das mal hinterfragen mit einer Arbeitspsychologin, ob Homeoffice immer gut ist für beide Seiten, für das Unternehmen und auch für die Einzelperson. Vielleicht hat auch die Einzelperson Nachteile. Das werden wir gleich mal mit der Kaffeetasse zusammen bereden. Ab 9:55 bei Neugier genügt.
Ich hätte auch gern einen Kaffee, Ralf. Kannst du den noch vorbeibringen?
Ja, den komm doch anschließend. Du hast ja jetzt frei.
Ja,
komm
okay,
doch vorbei.
Alles klar. Ralf Erdenberger mit Neugier genügt. Das war das Morgenecho. Mein Name ist Andrea Oster. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag bei WDR 5. Machen Sie es gut. Tschüss.
WDR 5. Zeitzeichen.
Wikipedia funktioniert nicht in der Theorie, sondern nur in der Praxis. Tatsächlich, wenn man sich so hinsetzen würde und sich überlegen würde, was könnte alles schiefgehen mit diesem Ansatz, würde man es sofort sein lassen und sagen, um Gottes Willen, das kann ja überhaupt nicht gehen.
15. Januar 2001. Start des Online-Lexikons Wikipedia.
Es gibt einen sehr bekannten Gründungsmythos großer Tech-Firmen. Ein oder zwei Technik-Nerds tüfteln in einer kleinen Garage an Computerplatinen, Algorithmen und Programmcodes und entwickeln etwas, das die Welt revolutioniert und die jungen Genies in der Garage steinreich und weltberühmt macht. Microsoft, Apple oder Google, sie zählen alle zu den mächtigsten Konzernen der Welt und sie sollen alle in einer Garage entstanden sein. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia entwickelt sich vielmehr in etlichen Garagen, aber auch Büros, Wohnzimmern, Gärten und allen möglichen anderen Orten auf der ganzen Erde. Das Online-Lexikon war und ist das Ergebnis unzähliger unbekannter Autoren und Autorinnen weltweit. Menschen, die freiwillig über viele Jahre die größte Enzyklopädie der Menschheitsgeschichte zusammengetragen haben. So ist über 25 Jahre eine Ansammlung von Wissen entstanden, das jedes Wohnzimmerregal in die Knie zwingt. Wikipedia entspricht heute weit mehr als 30.000 Brockhausbänden. Wie kann bei einem solchen Mammutprojekt, bei dem im Grunde jeder und jede Artikel erstellen, bearbeiten und löschen kann, bei dem niemand Geld für die geschriebenen Artikel bekommt, wie kann bei einem solchen Projekt überhaupt ein sinnvolles Lexikon entstehen? Das fragen sich bis heute viele und bis heute gibt es keine redaktionelle Leitung bei Wikipedia. Über Inhalte entscheidet in der Regel eine Gemeinschaft von Freiwilligen. Und trotzdem gibt es auch in der Geschichte von Wikipedia eine wichtige Gründungsfigur, Jimmy Wales.
Auch wenn er, glaube ich, nicht aus einer Garage, sondern aus seinem Büro in Florida heraus gewirkt hat.
Erzählt Pavel Richter. Er schreibt und editiert seit 20 Jahren Artikel auf Wikipedia, hat ein Buch über die Geschichte der Online-Enzyklopädie geschrieben und leitete für mehrere Jahre Wikimedia Deutschland, eine gemeinnützige Organisation, die Wikipedia und andere Projekte für freies Wissen unterstützt.
Jimmy Wales, der amerikanische Finanzinvestor, der viel Geld an der Börse verdient hat, also nicht mehr für sein Geld arbeiten musste, ist auf die Idee gekommen, eine Enzyklopädie im Internet zu erstellen.
Im Jahr 2000 sind Enzyklopädien noch dicke, schwere Bücherbände und Jimmy Wales, Mitte 30, beginnt zunächst mit einem Projekt, das die Welt nicht revolutionieren wird, Nupedia. Ein Online-Lexikon im Stile klassischer Enzyklopädien, wie beispielsweise dem Brockhaus.
Man musste ein Experte in einem Bereich sein, um einen Artikel zu schreiben. Dann gab es Peer-Reviews, dann gab es komplexe Abläufe, mit denen die Artikel dann freigeschaltet wurden, bevor sie dann endlich erstmal online gestellt wurden.
Das Projekt läuft äußerst schleppend. Nach einem Jahr finden sich auf Nupedia nicht einmal 25 Artikel.
I was frustrated. Why is this taking so long? Why is it so hard?
Ich war frustriert. Warum dauert das so lange? Warum ist das so schwer?
Erinnert sich Jimmy Wales 2023 im Podcast mit Lex Friedman an diese Zeit. Um die Enzyklopädie Nupedia schneller mit Artikeln zu befüllen, kommen Jimmy Wales und sein Mitarbeiter Larry Sanger auf eine Idee für ein neues Projekt.
Wir waren besorgt, dass die Akademiker, mit denen wir zusammenarbeiteten, diese neue Idee vielleicht wirklich hassen würden. Und wir dieses neue Projekt nicht sofort umsetzen sollten. Wir sollten es als Nebenprojekt starten.
Ihre neue Idee ist simpel. Sie wollen eine Internetseite erstellen, auf der jeder und jede eingeladen ist, sein und ihr Wissen zu teilen. Im Grunde ein digitales weißes Blatt, auf das alle, die einen Internetzugang besitzen, schreiben dürfen. Physikstudentinnen können hier Artikel über bekannte Seefahrer verfassen und Gärtner die chemische Zusammensetzung der Sonne erläutern. Der Name dieses Nebenprojekts ist eine Mischung aus den Wörtern Encyclopedia und Wiki, was auf Hawaiianisch schnell bedeutet. An einem Montagabend am 15. Januar 2001 sitzt Jimmy Wales vor seinem iMac in einem Büro in Florida. Er hat gerade die Seite www.wikipedia.com online gestellt und tippt versuchsweise die ersten Worte in das heute größte Lexikon der Welt.
Hello World.
Tatsächlich hat am 15. Januar Jimmy Wales Wikipedia online gestellt und gesagt, so, hier, das ist ein Platz, schreib doch eine Enzyklopädie.
Erzählt der langjährige Wikipedianer Pavel Richter.
Was das heißt, wie man das macht, wie man das organisiert, da hat er überhaupt keine Vorgaben gemacht. Und das ist, glaube ich, die Grundlage für den Erfolg von Wikipedia, diese absolute Offenheit.
2 Wochen nach Gründung. Wikipedia zählt 65 Artikel.
But actually we got more work done in.
Aber tatsächlich haben wir in 2 Wochen mehr Arbeit geschafft als in fast 2 Jahren, weil die Leute einfach einsteigen und loslegen konnten.
Erzählt Jimmy Wales über den Start von Wikipedia.
It was actually a very exciting time.
Und es war tatsächlich eine sehr aufregende Zeit. Damals konnte man der Erste sein, der Afrika ist ein Kontinent eintippte und auf Speichern klickte. Das ist zwar kein besonders umfangreicher Lexikon-Eintrag, aber es ist wahr. Und es ist ein Anfang und macht irgendwie Spaß.
9 Monate nach Gründung. Die englischsprachige Wikipedia zählt 17.000 Artikel.
Hunderte von Freiwilligen beteiligen sich an diesem neuen Lexikon. Doch es gibt vor der Veröffentlichung keine Überprüfung der Artikel. Es brauche eine redaktionelle Leitung, ist Jimmy Wales damals überzeugt und schreibt über einen E-Mail-Verteiler an alle Beteiligten des Projekts.
Fans von zufälliger Anarchie mögen natürlich anderer Meinung sein. Und wenn sie das sind, stelle ich ihnen gerne einen Platz im Internet zur Verfügung, um ein völlig unverwaltetes Projekt zu betreiben. Ich glaube allerdings, dass sie damit nur Mist erreichen werden.
Wer wäre zu diesem Zeitpunkt schon davon überzeugt gewesen, dass eine Enzyklopädie ohne redaktionelle Leitung, eine Enzyklopädie, an der jeder mitschreiben und Passagen wieder löschen darf, ansatzweise erfolgreich sein könnte? Doch Wales' Bedenken schwinden mit der Zeit.
Also am besten hat das tatsächlich Jimmy Wales mal zusammengefasst und hat gesagt, Wikipedia funktioniert nicht in der Theorie, sondern nur in der Praxis. Tatsächlich, wenn man sich so hinsetzen würde und sich überlegen würde, was könnte alles schiefgehen mit diesem Ansatz, würde man sofort sein lassen und sagen, um Gottes Willen, das kann ja überhaupt nicht gehen. Also wer, bitteschön, würde denn Tage, Wochen, Stunden seines Lebens damit verbringen, einfach Texte ins Internet zu schreiben, die am Anfang ja auch erstmal niemand gelesen hat?
Februar 2002. Die englischsprachige Wikipedia zählt 25.000 Artikel.
Geschrieben von über 1.000 Benutzeraccounts. Und die Versuchung für Jimmy Wales, aus diesem rasant wachsenden Projekt Profit zu schlagen, ist groß.
Zunächst war es von Jimmy Wales durchaus so geplant. Und es gab auch die ersten Versuche, Werbung zu schalten, was zum Beispiel dazu führte, dass die spanische Wikipedia-Ausgabe sich tatsächlich von Wikipedia losgesagt hat.
Ein Ereignis, das Jimmy Wales deutlich macht, Wikipedia mit Werbung, mit Abo-Modellen oder Ähnlichem funktioniert nicht.
Die Ehrenamtlichen, die tun das nicht, damit jemand anders damit fette Kohle verdienen kann.
2,5 Jahre nach Gründung. Die englischsprachige Wikipedia zählt 41.000 Artikel.
Ich scherze immer, dass es entweder das Dümmste oder das Klügste war, was ich je getan habe, als ich Wikipedia als gemeinnützige Organisation registriert habe.
Erzählt Jimmy Wales in einem Interview.
Das Dümmste, aus dem offensichtlichen Grund, dass ich mit Milliardären zu tun habe, aber selbst kein Geld habe. Das Klügste jedoch, weil ich nicht glaube, dass Wikipedia andernfalls annähernd so erfolgreich hätte sein können, wie sie heute ist.
Alle Urheberrechte und die zwei Computer, auf denen Wikipedia damals läuft, überträgt Jimmy Wales 2003 an eine gemeinnützige Organisation, die Wikimedia Stiftung. Und es erwächst nun allmählich eine ganz eigene Bewegung mit einem großen Ziel.
Wikipedias Ziel ist, das gesamte Wissen der Menschheit allen Menschen der Welt frei zur Verfügung zu stellen. Das ist die Mission, wenn man so möchte. Das ist das, warum es Wikipedia gibt.
2007. Die deutschsprachige Wikipedia zählt 700.000 Artikel.
Und in Deutschland wird diskutiert, wie seriös die Informationen dieser 700.000 Artikel sind.
Wikipedia schlägt Brockhaus.
Titelt die Zeitschrift Der Stern Ende 2007. Die Online-Enzyklopädie hat zu diesem Zeitpunkt mehr als doppelt so viele Einträge wie der knapp 3.000 Euro teure Brockhaus. Dabei bezieht sich der Titel des Sterns jedoch gar nicht auf die Menge der Artikel. Die Zeitschrift hatte eine Untersuchung in Auftrag gegeben, welche die Qualität der Artikel überprüfen sollte.
Das Ergebnis war, dass die Wikipedia keineswegs schlechter dasteht als der Brockhaus.
Es engagieren sich zu diesem Zeitpunkt Zehntausende Freiwillige bei der deutschsprachigen Wikipedia. Immer schneller entstehen Artikel und immer mehr Artikel verweisen aufeinander. Es bildet sich ein dichtes Netz von Wissen. So braucht es nur wenige Verlinkungen bzw. Klicks und ich gelange von dem Artikel
Demokratie
auf den Beitrag
Berlin
und lande schließlich bei dem Artikel
Karl-Marx-Allee
und dem Fall einer Falschmeldung, die kaum wieder einzufangen war.
Die Karl-Marx-Allee ist dadurch gekennzeichnet, dass sie so eine charakteristische Gebäudearchitektur hat mit so Kacheln an der Außenwand. Und dann kam mal irgendwann ein Journalist nach eigener Aussage, nachdem er eine Flasche Wein getrunken hatte, auf die Idee, in den Artikel in Wikipedia über die Karl-Marx-Allee zu schreiben.
Wegen der charakteristischen Keramikfliesen wurde die Straße zu DDR-Zeiten auch Stalins Badezimmer genannt.
Hat er sich völlig ausgedacht. Niemand vorher hat jemand Stalins Badezimmer dazu gesagt. Nach einem Jahr war ihm das peinlich und unangenehm und er ist dann wieder in den Artikel gegangen und hat es einfach wieder rausgelöscht.
17.51 Uhr, Textpassage durch anonymen User gelöscht.
Es wurde dann aber sofort wieder eingestellt, weil es mittlerweile ganz viele Quellen für diese Aussage gab.
20.31 Uhr, Textpassage zu Stalins Badezimmer wieder eingefügt.
Tatsächlich haben ganz viele Autoren, Journalisten, Menschen, die Reisebücher schreiben etc., haben aus der Wikipedia abgeschrieben. Und erst als der Kollege in der Berliner Zeitung einen entsprechenden Artikel über sich selbst veröffentlicht hat, in dem er seine Missetat eingestanden hat, gab es eine Quelle, mit der wir das dann tatsächlich aus der Wikipedia wieder entfernen konnten. Also das zeigt sehr schön sowohl die Macht von Wikipedia als auch, wie sich solche Dinge festsetzen können.
Wikipedia wird mächtig. Die Online-Enzyklopädie gehört 2007 zu den meistbesuchten Internetseiten weltweit. Lobbygruppen versuchen Inhalte in ihrem Sinne zu verändern. Autokratische Staaten wie China oder Russland blockieren das Lexikon. Doch direkte politische Einflussnahme ist schwierig. Wikipedia hat keine zentrale Redaktion, der gedroht werden könnte. Und wie soll man anonyme und über die Welt verstreute Autorinnen und Autoren unter Druck setzen?
Januar 2020. Die deutschsprachige Wikipedia zählt 2,4 Millionen Artikel.
Und der Benutzeraccount Furfur hat soeben einen besonders umkämpften Artikel erstellt. Der Titel?
Covid-19-Pandemie.
Bis heute haben an diesem Artikel über 1140 verschiedene Benutzer mitgewirkt. Wie kann es sein, dass dabei ein lesbarer Artikel entsteht?
Jedes Mal, wenn etwas in Wikipedia verändert wird, dann wird dieser Schritt gespeichert. Und es ist mit einem einzigen Knopfdruck möglich, auf den vorhergehenden Stand zurückzugehen. Das heißt, wenn jemand kommt und einfach irgendwas in einen Artikel reinschreibt, völliger Unsinn oder so, dann kommt jemand anders, wiederum ein Ehrenamtlicher, drückt auf den Knopf und sofort ist dieser Vandalismus weg und der ursprüngliche Artikel wieder da.
Es gibt jedoch noch weitere technische Lösungen bzw. Einschränkungen. In der deutschsprachigen Wikipedia, anders als in der englischsprachigen, werden Bearbeitungen erst sichtbar, wenn erfahrene Nutzer bestätigen, dass es sich nicht um Vandalismus handelt. Es gibt Administratoren, die Seiten für die Bearbeitungen sperren können, wenn Benutzer pausenlos gegenseitig ihre Ergänzungen löschen. Doch
es gibt niemanden, der irgendeine inhaltliche Entscheidung treffen kann, sondern es ist eine Community aus Ehrenamtlichen, die konsensbasiert entscheidet, basierend auf Zahlen, Daten, Fakten und guten Quellen und Belegen.
Ohne Argumente könne niemand auf Wikipedia Erfolg haben, meint Pavel Richter und berichten auch viele andere Wikipedianer. Plumpe Meinungsäußerungen, wie mitunter auf anderen sozialen Plattformen, sind auf Wikipedia verpönt.
2026, 25 Jahre nach Gründung. Die deutschsprachige Wikipedia zählt über 3 Millionen Artikel.
Und die Zugriffe durch Menschen auf Wikipedia nehmen ab.
Dafür nehmen allerdings die Roboterzugriffe durch die KI-Systeme enorm zu. Das macht mir allerdings relativ wenig Sorgen, muss ich sagen. Wikipedia hatte nie den Anspruch, dass alles Wissen und Informationen nur bei Wikipedia selbst abgerufen werden soll. Und ich glaube, die größte Gefahr, auf die sich Wikipedia einstellen muss, aber auch die größte Macht, die Wikipedia hat, ist in dieser Auseinandersetzung mit dem internationalen Populismus und der Frage, welche Gültigkeit hat eigentlich Wissenschaft, Daten, Belege und Debatten heutzutage noch?
15. Januar 2001. Wikipedia wird gegründet und zählt einen Artikel.
Und gegen 7:30 am Abend beginnt ein Benutzer, einen zweiten Artikel mit dem Titel Wikipedia zu schreiben.
Wikipedia ist ein sehr offenes Enzyklopädieprojekt. Wer weiß, wohin es führen wird.
Der Eintrag über Wikipedia ist seitdem Stück für Stück gewachsen. Jedes Jahr wird der Artikel um einige neue Sätze, Verlinkungen und Belege ergänzt. Das Lexikon ist wie vor 25 Jahren immer noch im Entstehen, ständig im Wandel. Und auch heute gilt:
Wikipedia ist ein sehr offenes Enzyklopädieprojekt. Wer weiß, wohin es führen wird.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor: Kolja Sand. Redaktion: Marti Hesse. Nächste Folge über die Rückkehr der letzten Kriegsgefangenen.
Es ist 10 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Dagmar Schlichting. Guten Tag.
Wer ohne wichtigen Grund Termine wiederholt versäumt, einen zumutbaren Job ablehnt oder eine Qualifizierungsmaßnahme abbricht, muss schneller und deutlicher mit Konsequenzen rechnen.
Bundesarbeitsministerin Baas hat im Bundestag ihre Pläne für eine neue Grundsicherung vorgestellt. Sie soll das Bürgergeld ersetzen. Wer als Betroffener ohne triftigen Grund 3-mal Termine beim Jobcenter versäumt, der soll kein Geld mehr bekommen. Wer keine Bewerbungen schreibt oder Förderkurse nicht besucht, bekommt einen Teil seiner Leistungen gestrichen. Der grüne Abgeordnete Ginus lehnt das neue System ab.
Ihre neue Grundsicherung ist katastrophal für die betroffenen Menschen und spart noch nicht mal Geld ein. Ihre neue Grundsicherung macht das Land nicht fairer, sondern ungerechter.
Der AfD gehen die Verschärfungen nicht weit genug. Die neue Grundsicherung könne nicht verhindern, dass das Sozialsystem weiterhin missbraucht werde. Noch bis heute können sich Kommunen für Fördergeld bewerben, um Sportanlagen zu sanieren. Weil viele Hallen, Schwimmbäder und Stadien renovierungsbedürftig sind, hatte die Bundesregierung 1 Milliarde Euro zugesagt. Jan-Hendrik Raffler, WDR aktuell. Wie wichtig wäre dieses Geld denn für die Sportstätten in Nordrhein-Westfalen?
Ja, sehr wichtig. Vor allem bei den Schwimmbädern gibt es ja in NRW großen Sanierungsbedarf, auch bei vielen Turnhallen. Und das hat Folgen. Schulsport fällt aus, weniger Trainingszeiten für Amateurvereine und auch der Leistungssport muss Abstriche machen. Der Landessportbund NRW sieht die möglichen Fördergelder daher positiv, sagt aber auch, dass dadurch nicht alle Probleme vom Tisch sind. Denn im ersten Schritt macht der Bund ja erstmal nur ein Drittel der sogenannten Sportmilliarde locker. Und in NRW hängen schon jetzt viele Arbeiten in der Warteschlange. Also die Rede ist von einem Sanierungsstau von 3,5 Milliarden Euro. Heißt, selbst wenn eine Kommune den Förderzuschlag bekommt, kann es Jahre dauern, bis ein Schwimmbad saniert wird.
Weitere Meldungen im Überblick. Mehrere europäische Staaten schicken Soldaten nach Grönland. Auch 13 Bundeswehrsoldaten fliegen heute auf die größte Insel der Welt. Dänemark hatte um Unterstützung gebeten, um zu zeigen, dass Europa Grönland verteidigen kann. Die US-Regierung bezweifelt das und will die Insel übernehmen. Auch ein Krisentreffen in Washington hatte am Abend keine Lösung gebracht. Vergangenes Jahr sind deutlich weniger Menschen illegal in die EU gekommen. Nach Angaben der Grenzschutzagentur Frontex waren es knapp 178.000, 26% weniger als im Jahr davor. Laut Frontex liegt das unter anderem daran, dass die Küstenwache in nordafrikanischen Ländern Schleuser stärker bekämpft. Elektrogeräte wie Smartphones, Waschmaschinen und Kühlschränke sollen in Deutschland länger halten. Die Bundesregierung plant ein Recht auf Reparatur und setzt damit eine EU-Richtlinie um. Laut Osnabrücker Zeitung soll es zum Beispiel Pflicht werden, für Handys Ersatzteile mindestens 7 Jahre nach Ende der Produktion vorrätig zu halten.
WDR aktuell aus der Region.
Die IG Metall hat in Duisburg die Beschäftigten der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann zum Streik aufgerufen. Die Produktion steht seit den frühen Morgenstunden zum Teil still und läuft nur mit einer Notbelegschaft. Von dort Petra Fennebusch, WDR Duisburg.
Die Streikenden halten den Betrieb auf, nur die Notbelegschaft darf jetzt durch. Gewerkschafter und Beschäftigte sind sauer, weil die Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag mit dem Vorstand bisher ergebnislos verlaufen sind. Sie fordern Abfindungsregelungen und Qualifizierungen, denn die Zukunft von HKM ist ungewiss. 3000 Arbeitsplätze stehen hier auf dem Spiel. Der Streik soll noch bis in die Nacht dauern.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Der Regen zieht über die Weser ab, dann ist es meist trocken und zeitweise freundlich, bevor von den Niederlanden her die Bewölkung wieder zunimmt. Dazu in Brilon 8 Grad, in Bocholt 11 Grad und in Aachen 12 Grad. Morgen im Rheinland mehr Wolken und vereinzelt, wie auch im Sauerland, ein paar Tropfen Regen. In Ostwestfalen ist es freundlicher, dazu 4 bis 12 Grad. Die Zeit ist es 10.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A1 Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz-Leverkusen-West etwa 45 Minuten plus 6 Kilometer Stau. Nach einem Unfall ist dort nur ein Fahrstreifen frei. A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Hamburg-Hamm und Unna 15 Minuten plus 7 Kilometer stockender Verkehr. Dort ist wegen Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen frei. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuzhilden und Dreieck-Langenfeld 15 Minuten plus 6 Kilometer. A30 Osnabrück Richtung Rheine zwischen Lotte und Ibbenbüren 10 Minuten plus 5 Kilometer stockender Verkehr und die A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Lichtenau und Marsberg 10 Minuten plus 5 Kilometer stockender Verkehr.
WDR 5 Neugier genügt.
Mit Ralf Erdenberger einen schönen guten Morgen. Ich weiß ja nicht, wo Sie so sind, aber ich bin in dieser Stunde mal zu Hause und sende aus dem Homeoffice. Arbeiten zu Hause, eine der wenigen Errungenschaften der Corona-Zeit und offenbar gekommen, um zu bleiben. Wir reden gleich mit einer Arbeitspsychologin über die Vor- und Nachteile für den Einzelnen und für das Unternehmen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, dass man so zu Hause ein bisschen abgelenkt wird, zum Beispiel von dem eigenen, ja, das ist mein Hund, der will auch einen Kaffee. Okay, solange spiele ich hier Jack Johnson, der macht uns Banana Pancakes. So kann doch ein Vormittag losgehen. Ja, ich komme ja schon. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Just maybe like a ukulele. Mama made a baby. Really don't mind the practice, 'cause you're my little lady.
is I love to lay here lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone's singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Attention to the alarm. Wake up slow. Mm-mm. Wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. Could pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? We gotta wake up slow.
Ja, so ein zweiter Kaffee im Homeoffice. Hm, hm. Der ist schon schön. Aber jetzt muss die Tasse weg, denn Annette Kluge ist zugeschaltet. Sie ist Psychologieprofessorin, leitet den Lehrstuhl Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Ruhr-Uni Bochum und kennt sich aus mit dem Arbeiten im Homeoffice. Und nichts anderes tue ich heute Morgen. Guten Morgen, Frau Kluge.
Guten Morgen, Herr Erdenberger.
Was tun Sie denn gerade? Sind Sie auch gerade im Homeoffice?
Ich bin gerade im Hotel. Ich hatte gestern und vorgestern eine Sitzung bei der Volkswagen Stiftung in Hannover und eine weitere Sitzung an der Universität in Jena.
Ja, und dann ist man so unterwegs.
Ja. Genau.
Im Hotel-Office, auch eine Arbeitsform, die sich neu etabliert.
Kann durchaus sein. Also zumindest gibt es Unternehmen, die haben auch Regelungen, dass man bis zu 3 Monate sogar im Ausland arbeiten darf. Also wenn sich jemand entscheidet, 3 Monate sein Office nach Mallorca zu verlegen, gibt es Organisationen, die das auch in der Zwischenzeit ermöglichen.
Wie ist das mit der Ruhr-Uni Bochum? Erlaubt die Ihnen zum Beispiel Homeoffice? Ich meine, bei Seminaren, wenn sie nicht virtuell stattfinden, ist das natürlich schwierig.
Genau, das ist ein